ahnden, sodass wir gleich weitermachen können mit der Fragestunde. Und bevor die erste Frage aufgerufen wird, möchte ich noch den Hinweis geben, dass ich beabsichtige, die Frage 197 von Herrn Getschmann und die Frage 200, also jeweils die Endnummern von Herrn Dr. von Rüden, gemeinsam aufzurufen, weil sie sich auf einen und denselben Sachverhalt beziehen. Wir beginnen mit der Frage 195, Herr Dr. Ali Kutsay.
Ich frage den Magistrat. In vielen Teilen der Stadt wurden neue Fahrradstände aufgestellt. Dies basierte auf Beschlüsse der Ortsbeiräte. Warum wurden aber die Standorte, der Standortvorschläge der Ortsbeiräte nicht berücksichtigt?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Herr Alekuzay, ich bleibe wieder sitzen, das ist akustisch besser und für meinen Rücken auch. Ja. Die Platzierung der neuen Fahrradbügel folgt einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, also nicht die Ortsbeiräte, sondern Sie als Stadtverordnetenversammlung
aus dem
September 2019. Ziel war und ist es, mit dem Autoverkehr verbundene Probleme wie die überproportionale Beanspruchung öffentlicher Flächen, Umwelt- und Klimabelastung sowie Sicherheitsgefahren und Gesundheitsauswirkungen mindestens teilweise durch die Attraktivierung des Radverkehrs zu mildern. Dies soll nicht zulasten von Grünflächen und Gehwegen gehen, weil die eben in gleicher Weise dafür wirksam sind. Hierzu gehört unter anderem auch die signifikante Erhöhung der Anzahl von Radabstellanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Der weitaus größte Teil neuer Fahrradbügel ist baulich erst noch zur Realisierung vorgesehen. Also einfach nur zum Stand der Sache. Wir sind am Anfang der Umsetzung Ihres Aufforderung durch die Stadtverordnetenversammlung. Anzahl und genaue Standorte der Fahrradbügel wurden öffentlich und mit der Ortskenntnis der Ortsbeiräte sowie sich beteiligender Bürgerinnen und Bürger festgelegt. Geringfügige Lageverschiebungen gegenüber den Wünschen der Ortsbeiräte in Einzelfällen resultieren in der Flächenverfügbarkeit, Eigentum oder verkehrsbehördlicher Regelungen, Einfahrtsbereichen oder anderen örtlichen Randbedingungen, die eine Lageverschiebung erfordern. Also es wurde nie auf die Anforderungen der Ortsbeiräte verzichtet, sondern es wurde kleinräumlich dann eine entsprechende andere, ein anderer Vorschlag verfolgt. Ja? Also wir müssen uns dann einfach an die technischen Gegebenheiten halten. Und da sind die Ortsbeiräte ja nicht ganz so drin wie wir. Und deshalb grundsätzlich nehmen wir die Vorschläge an, aber korrigieren sie im Sinne der Machbarkeit.
Erste Nachfrage.
Herr Stadtbauer, die Ortsbeiräte sind besonders drin in der Sache, weil die für Stadtteile zuständig sind. Ich habe grundsätzlich überhaupt nicht dagegen, dass das gemacht worden ist. Und wir sind auch dafür. Aber es geht darum, dass auch die alternative Flächen, die vorhanden waren, die sind nicht realisiert worden, sondern man hat eigentlich gleich Parkplätze weggenommen. Und das ist ein sehr starker Eingriff in die, sagen wir, in der Ordnung der Straße. Und da müssen eigentlich, wie Sie sagten, die Bürger beteiligt werden.
Also die Bürger. Sie denken an die Frage? Ja,
die Bürger schütteln mit dem Kopf. Das heißt, die Bürgerbeteiligung hat eigentlich nicht stattgefunden. Sind Sie mit mir einer Meinung, dass die Bürger nicht beteiligt worden sind?
Das war die Frage, okay.
Die Frage mit einer Meinung. Also ich sage, wir wenden uns natürlich an die Ortsbeiräte. Jetzt in den Ortsbeiräten, das ist auch eine repräsentative Demokratie, da sitzen ein Teil der Stadtbevölkerung drin. Und das ist auch gut so. Und mit den Ortsbeiräten ist es übereinstimmend geklärt. Und dann muss ich sagen, natürlich auch, obwohl die Ortsbeiräte beteiligt sind, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja? Wichtig ist, dass die Fahrradstellplätze ihre Wirkung haben, dort stehen, wo sie auch eine Notwendigkeit haben. Und das werden wir in nächster Zeit ja sehen. Und wir haben uns bereit erklärt, wenn Dinge sind, die in irgendeiner Weise nicht funktionieren oder widersinnig sind, dass wir die auch korrigieren. Das ist möglich, weil das ja kein großer Bauvorgang an sich ist. Wir werden da natürlich ein korrigierendes Auge drauf haben. Auch in der weiteren Diskussion mit der Bevölkerung.
Zweite Nachfrage.
Herr Stadtbeirat, ich bin auch seit 26 Jahren parallel zu meiner Tätigkeit als Stadtverordneter auch Mitglied des Ortsrates Wilheiden. Also wir waren alle 13 Mitglieder parteiübergreifend darüber stützt sich, dass viele Straßenbilder geändert worden sind und kein Mitglied von Ortsbeirat einbezogen worden ist. Sind Sie in dieser Sache mit mir gleicher Meinung?
Also ich kenne nicht jeden Vorgang, ja, aber ich weiß, dass das Straßenverkehrsamt sich sehr viel Mühe gemacht hat zu allen Bereichen. Das geht ja Stadtteil für Stadtteil voran. Und alle Pläne wurden vorher mit den Ortsbeiräten besprochen. Und als dann die endgültige Standortfrage, die Pläne vorlagen, wurden sie nochmal mit dem Ortsbeirat besprochen. Und natürlich ist es eine Frage, wie schnell darüber diskutiert wird, wie dick der Katalog ist und so weiter. Da können auch kommunikative, sagen wir, Unschärfen drin sein. Grundsätzlich ist unser Interesse, diese Entstehung der Fahrradbügel auf jeden Fall in Übereinstimmung mit den Ortsbeiräten zu machen. Wenn es im Einzelfall anders ist, ja, sind wir ja jederzeit bereit, das auch zu korrigieren. Aber grundsätzlich lag unser Ansinnen, hier eine hohe Übereinstimmung mit den Ortsbeiräten zu generieren.
Herzlichen Dank.
Wir kommen zur zweiten Frage. Frau Bock, bitte.
Ich frage den Magistrat, warum verlangt die GWG eine Bürgschaft bei wohnungslosen Rentnern, die knapp unter der Grundsicherung liegen?
Frau Vorsitzende, Frau Bock, ja, ich zitiere es jetzt mal direkt. Ja, die Anfrage zielt vermutlich, also wir ahnen ja, was dahinter steht, auf eine besondere Vermietungssituation der jüngeren Vergangenheit. In der GWG wurde eine Bürgschaft gefordert, um Mietzahlungen für einen ausdrücklichen Anmietungswunsch abzusichern. Und um das im Detail zu sagen, es ist nicht in der Regel so, dass die Bürgschaft verlangt war, sondern in diesem Fall war die Wohnung größer, als sie, sagen wir, von der finanziellen Belastung des Haushalts, also dieser einen Person, gibt es die 35% Höhe, wo man sagt, bis 35% des Einkommens ist die Mietzahlung, sagen wir, erträglich. In diesem Fall wollte diese Person unbedingt eine größere Wohnung haben, die diese 35% übersteigt. Um das möglich zu machen, hat man dann auf eine Bürgschaft bestanden. Es ist also nicht die Regel, sondern nur in besonderen Fällen auf Wunsch der Mieterinnen.
Dankeschön.
Keine weitere Nachfrage. Dann rufe ich jetzt, wie angekündigt, zwei Fragen auf. Einmal die Frage 197 und dann die Frage 200. Und für Herrn Dr. von Rüden übernimmt die Fragestellung Herr Leitschow. Bitte, Herr Getschmann.
Ja, ich frage den Magistrat, wie groß sind die Schäden durch den Brand bei Salzmann?
Und jetzt, Herr Leitschow, vielleicht dann kann man das...
Wie hoch lässt sich der Schaden aufgrund des Brandes im Salzmann-Areal beziffern?
Ja, so geht es im Team.
Man achte auf die Unterschiede.
So geht es im Team und Ihnen stehen natürlich jetzt vier Nachfragen zur Verfügung. Wer beantwortet das? Herr Stochler, ja.
Ja, Frau Vorsteher, wenn Sie gestatten, würde ich beide Fragen zusammen beantworten. Also es ist richtig, dass es dort ein Brandereignis gab. Vor kurzem stand ja in der Zeitung, Feuerwehr war dort im Einsatz. Es ist allerdings ein Privatgebäude, sodass der Stadt keine Informationen vorliegen, wie hoch der Schaden aufgrund des Brandereignisses im Gebäude ist oder wie hoch er beziffert werden könnte.
Zwei Fragen und keine Antwort.
Erste Nachfrage, Herr Getschmann.
Ja, da muss ich allerdings schon nachfragen, welche Maßnahmen denn jetzt eigentlich ergriffen wurden, um solche Brände in Zukunft zu verhindern. Also das ist ja schon ein Stück weit im Interesse der Stadt Kassel, da auch vorbeugend zu wirken.
Also es ist ein Privatgebäude, das im Moment nicht genutzt ist. Nach meinem Kenntnisstand hat der Eigentümer auch Auflagen, dieses Gebäude und das Grundstück zu sichern. Wir kennen ja den Zustand des Gebäudes, der ist auch nicht sicher. Und es steht deshalb auch außenrum ein Bauzaun, der eine entsprechende Nutzung, Betretung des Gebäudes verhindern soll. Es gibt wohl aber immer wieder Situationen, dass dort Menschen den Bauzaun drüber steigen oder wie auch immer und dort reingehen. Es ist aber nicht Aufgabe der Stadt, diese Sicherung zu betreiben und darauf zu achten, sondern Sache des Eigentümers, sicherzustellen, dass sein Grundstück bzw. das Gebäude nicht betreten werden kann.
Jetzt kommt die zweite Frage zu der Frage von Herrn Getschmann. Frau Bock hatte sich gemeldet. Ja? Ja, wir passen ab.
Salzmann ist ja nicht irgendein Gebäude, sondern ist auch eins, das für den Denkmalschutz von großem Wert ist. Offensichtlich hat der Eigentümer die Auflagen ja nicht erfüllt oder sichert das Gebäude nicht, wie es sein soll. Gab es denn inzwischen eine Besichtigung vom Denkmalschutzamt, inwiefern dort Schäden durch den Brand entstanden sind?
Also ich sag mal, von der Feuerwehrsicht, wir fahren hin, wenn es brennt, machen das Feuer aus. Im Hinblick auf den Denkmalschutz kann ich jetzt nicht antworten, ob es da irgendwelche Auswirkungen gibt. Der Kollege schüttelt auch den Kopf.
Nein, die Auswirkung natürlich wird eine Zerstörung am Gebäude stattgefunden haben. Aber grundsätzlich ist jemand beauftragt, das Gebäude instand zu halten und abzusichern, dass es keinen Schaden nimmt. Aber ein Brand ist ein besonderes Ereignis. Also grundsätzlich darf natürlich Material im Gebäude gelagert werden. Ob das an der Stelle sinnvoll war oder nicht, entzieht sich jedenfalls unserer Kontrolle.
Jetzt könnte es die erste Nachfrage zur Frage von Herrn Leitschuh geben.
Es gibt ja ein sehr hohes öffentliches Interesse an diesem Gebäude und den Dingen, die dort passieren. Haben Sie denn nach dem Brand seitens der Stadt Kontakt aufgenommen mit der Privatperson, um darauf hinzuweisen, dass dort bitte eine Sicherheit herrscht, die eben das Gebäude auch nicht gefährdet?
Ich von meiner Seite nicht, nein.
Also vielleicht kann man noch mal sagen, auch aus den Rückmeldungen der Feuerwehr, auch zu diesem Brandereignis, die Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude führen teilweise auch dazu, dass die Einsatzkräfte schlecht in das Gebäude reinkommen. Also die funktionieren schon zum Teil und führen sogar eher dazu, dass man erst mal gucken muss, wie man das Gebäude betreten kann, wie man reinkommt, um im Rahmen eines Innenangriffs das Feuer zu löschen. Also das scheint schon zu funktionieren und trotzdem scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dass Personen dort diese überwinden, sich vielleicht dann ungerechtfertigt in dem Gebäude aufhalten und dann auch möglicherweise solche Dinge entstehen. Aber aus den Rückmeldungen der Kollegen und der Kameraden vor Ort weiß ich, dass eben die Sicherungsmaßnahmen schon so waren, dass es schwierig war, auch dann entsprechend in das Gebäude erstmal reinzukommen. Man sich selber erstmal Zutritt verschaffen musste und man erstmal mit dem Außenangriff begonnen hat über eine Drehleiter. Also die Maßnahmen scheinen schon zu wirken. Ob das zu jeder Zeit, bei jeder Person, bei jedem Interesse dort reinzukommen hilft, entzieht sich wiederum unsere Kenntnis. Es ist Sache des Eigentümers, das sicherzustellen.
Zweite Nachfrage zur Frage von Herrn Leitschuh.
Aber es ist ja für die Stadt möglich, Ersatzvornahmen zu machen, wenn der Eigentümer das eben nicht so sichert, wie vorgesehen. Ist sowas geprüft worden oder ist sowas jetzt vorgesehen und ist ihm in Rechnung zu stellen, dem Eigentümer?
Also eine Ersatzvornahme kann erst dann stattfinden, wenn mehrfach gemahnt wurde, diese Maßnahme umzusetzen. Im Moment gibt es, ein Brand ist ein besonderes Ereignis, keine Regelbeschädigung eines Denkmalgebäudes. Ja? Also es gibt ja jetzt keinen echten Mangel, den wir festgestellt haben. Es gibt eine Zerstörung und es ist ein Feuer ausgebrochen. Ja? Aber das ist jetzt ja erstmal kein denkmalrechtlicher Mangel. Und wir wüssten jetzt nicht, was wir anmahnen können müssen und dann in einem halben Jahr dann als Ersatzvornahme zu machen. Die Ersatzvornahme ist kein Regelvorgang innerhalb der Denkmalpflege. Nur dann, wenn Anforderungen aus der Denkmalpflege in keiner Weise erfüllt werden, dann gibt es den nächsten Schritt. Ja? Aber es gibt den ersten Schritt noch gar nicht. Das Gebäude war verriegelt. An irgendeiner Stelle, das Gelände ist extrem groß, kam offensichtlich eine Person durch den Zaun durch, ja, und hat dann aus Fahrlässigkeit oder wie auch immer ist es zum Brandereignis gekommen. Aber jetzt Denkmalpfleger, es ist ein Schaden, das ist richtig, aber es ist jetzt kein grundsätzlicher Nichtbefolgen von denkmalrechtlicher Anforderung.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage mit der Endnummer 198. Frau Leidig, bitte.
Ja, ich glaube, ich frage Herrn Stochler, weil im letzten Herbst in Bettenhausen AnwohnerInnen sich bemüht haben, ihre Straße mit Tempo 30 auszustatten und sie haben die Auskunft bekommen von Ihnen, dass die Sache im Fluss sei. Und jetzt frage ich, wie der Stand zum Umsetzen von Tempo 30 im Umbachsweg ist.
Ja, Frau Vorstellerin, Frau Leidig, würde gerne beantworten. Wie Sie wissen, ist das Angelegenheit der Straßenverkehrsbehörde. Wir haben im Moment unterschiedliche Streckenabschnitte, wo wir Tempo 30-Regelung prüfen im Rahmen der im Moment bestehenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Der Umbachsweg gehört dazu. Wir haben aber im Moment noch kein abschließendes Ergebnis. Die Prüfung läuft noch.
Erste Nachfrage.
Genau. Meine Nachfrage, die natürlich auf der Hand liegt, ist, wie der Zeitplan aussieht. Also wie lange prüfen Sie schon und wann wird die Prüfung abgeschlossen?
Das ist ja nicht nur eine interne Prüfung, sondern es sind bei solchen Maßnahmen auch unterschiedliche Träger öffentlicher Belange, andere Behörden zu hören. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Die haben dann Fristen und können zurückmelden. Und wenn das rum ist, ich gehe mal davon aus, dass das Ende April der Fall sein wird, dann können wir dort auch zu einer Entscheidung kommen.
Keine zweite Nachfrage.
Letzte Nachfrage. Ist es richtig, aus Ihrer Antwort zu schließen, dass im Mai die AnwohnerInnen dann von Ihnen informiert werden?
Wenn die Prüfung und die Beteiligung aller, die daran mitwirken müssen, positiv ist, dann werden wir das dort auch dem Ortsbeirat, so ist es verabredet, der hat das ja beschlossen, das zu prüfen, wird der Ortsbeirat eine Rückmeldung bekommen, auch in anderen Fällen. Wir haben, wie gesagt, mehrere Fälle, die wir gerade prüfen. Der wird eine Rückmeldung bekommen, dann wird das angeordnet. Und dann müssen die Schilder aufgehangen werden. Das braucht auch nochmal eine gewisse Zeit. Sie kennen den Umbachsweg, haben dort mehrere Einmündungen. Das ist dann auch eine kleine Baustelle, die man dort hat. Aber das wird dann zeitnah umgesetzt, so wie wir auch andere Themen der Verkehrsregelung dann immer auch peu à peu umsetzen.
Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Frau Koch.
Ich frage den Magistrat, wann ist damit zu rechnen, dass die KVG ihren Fahrplan wieder vollständig erfüllt und alle Linien und auch insbesondere die Haltestellen wieder vollumfänglich angefahren werden können?
Herr Nulder, bitte.
Frau Vorsitzende, Frau Koch, wie zahlreiche Nahverkehrsunternehmen bundesweit zieht sich die KVG bereits seit einigen Monaten mit hohen Krankenständen und Schwankungen im Personalausgleich durch die angespannte Arbeitsmarktlage konfrontiert. Derartige Schwankungen in der Personalverfügbarkeit können aber nur für einen begrenzten Zeitraum durch Überstunden oder Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abgefangen werden, da Mitarbeiter an die Belastungsgrenze gelangen oder Verwaltungsaufgaben wieder aufnehmen müssen. Darum verkehrt die KVG seit dem 2. Januar 2023 mit einem Sonderfahrplan. Mit Recruiting-Maßnahmen auf verschiedenen Kanälen werden potenzielle Bewerber angesprochen. In diesem Jahr werden so voraussichtlich über 70 neue Kolleginnen in den erweiterten hauseigenen Fahrschulen für den Fahrdienst ausgebildet. Also ist richtig mit Erfolg akquiriert worden und auch ausgebildet worden. Eine erste Erweiterung der jetzigen Sonderfahrplans wird zum 24. April 2023, dem Schulbeginn nach den Osterferien, umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt verkehren die meisten Straßenbahnlinien sowie zahlreiche Buslinien wieder nach dem gewohnten Fahrplan. Im Interesse eines stabilen und verlässlichen Angebots empfiehlt sich aktuell noch der Sonderfahrplan. Die zeitnahe Rückkehr zum Regelfahrplan im Jahr 2023 bleibt das oberste Ziel der KVG, an dem sich alle Aktivitäten ausrichten. Ein genauer Termin kann derzeit jedoch noch nicht benannt werden, da die stabile Erbringung des geplanten Fahrplanangebots für die KVG im Vordergrund steht. In Abhängigkeit des Aufbaus der benötigten Ressourcen wird die KVG sobald möglich weitere Angebotserweiterungen umsetzen und diese frühzeitig kommunizieren. Also das meiste ist geschafft bis zum 24. April.
Erste Nachfrage.
Haben Sie eine Einschätzung? Also es ist ja sehr erfreulich, dass so viele Menschen jetzt gefunden werden konnten, die sich dafür interessieren. Haben Sie eine Einschätzung, wie lange das dauert, bis die Ausbildung jeweils abgeschlossen ist und die dann zur Verfügung stehen?
Die 70 Personen, die hier genannt sind, haben ja nicht alle gleichzeitig angefangen. Das heißt, das wird sicher, also ich sage das jetzt ins Unreine von meinem Einblick, den ich ja habe, es wird sicher über ein Jahr, also über einen Zeitraum eines Jahres gehen, bis die alle zur Verfügung stehen.
Vielen Dank.
Keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur letzten Frage. Herr Augustin, die Frage mit der Endnummer 201.
Ich frage den Magistrat, warum wurde zur Übergabe des Förderbescheides zur Sanierung des Hallenbades der Alexander-Schmorell-Schule weder der Ortsvorsteher noch der Ortsbeirat eingeladen?
Herr Nolder, bitte.
Frau Vorsitzende, Herr Augustin, Es ist so, dass wir unterschiedliche Routinen bei unterschiedlichen Ereignissen haben. Ja, also es gibt Eröffnungen, Grundsteinlegung, Richtfeste und so weiter. Da sind Ortsvorsteher und der Ortsbeirat immer eingeladen. Bei Förderbescheiden, ich habe mir bei dem Sachverhalt, das war relativ kurzfristig, sagen wir die Frage, wann kommen die Ministerien, sind die dann da, die Minister oder Ministerinnen? An dieser Stelle war das zu kurzfristig. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es derzeit nicht Usus ist, dass bei Förderübergaben dann die jeweiligen Ortsbeiräte informiert werden. Kann man aber gerne umstellen. Ja? An dieser Stelle war es wirklich zu kurzfristig. Wir haben sogar daran gedacht. Aber grundsätzlich war es auch bisher nicht Usus.
Erste Nachfrage, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Nolder. Dann stelle ich an der Stelle noch mal die Frage, ob wir das oder ob Sie das ins Auge fassen, zukünftig da mehr einzuladen, weil das ist für mich schon ein Riesenzeichen der Wertschätzung. Und da war auch unser Ortsvorsteher ganz einfach sehr erzürnt.
Ich gucke jetzt mal in die Reihe meiner Magistratskolleginnen. Ja, das betrifft ja immer unterschiedliche Fördermittel. Wir werden das als Anregung heute mitnehmen. Danke.
Keine weiteren Nachfragen. Dann vielen Dank für die Fragen und die Antworten. Die Fragestunde haben wir damit abgearbeitet.